Willkommen zu diesem ersten Teaching an unserer Pionierschule. Heute werde ich euch durch die Kirchengeschichte führen und ich werde euch zeigen, dass das meiste von dem, was wir heute in der Kirche tun, nicht auf dem Wort Gottes basiert, sondern auf dem Fundament, welches vor vielen Jahrhunderten von der katholischen Kirche gelegt wurde. Und weil wir immer noch auf dasselbe Fundament bauen, sieht jede Kirche irgendwie anders aus. Gleich aus. Und wir sind nicht effektiv darin, Jünger zu machen, so wie Jesus uns das befohlen hat. Wenn wir anfangen, das zu erkennen und unsere Handlungen dementsprechend ändern, werden wir viel effektiver darin werden, Jünger zu machen. Wir werden dann aus unseren alten Traditionen ausbrechen und in das normale christliche Leben hineinkommen. Das normale christliche Leben ist das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Erweckungschristentum, wie es in der Bibel steht. Was ihr hinter mir seht, ist nicht das normale christliche Leben. Die Bibel, die Apostelgeschichte, ist das normale christliche Leben. Während dieses Teachings werde ich euch helfen, das zu erkennen und den ersten Schritt in die Freiheit, in dieses Leben hineinzutun, in das Leben, das Gott für dich hat, das wir in der Apostelgeschichte lesen. Also, willkommen zu dieser ersten Lektion. Mein Name ist Torben Sondergaard und ich bin aus Dänemark. Und es ist eine große Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Ich glaube, dass diese Lehre dein Leben verändern wird. Viele von euch haben meinen YouTube-Kanal gesehen oder meine Webseite, die letzte Reformation, und haben einige Zeugnisse gehört darüber, was Gott tut. Und ich glaube, dass diese Lehre hier euch helfen wird, in dem Leben weiterzukommen, nachdem wir uns sehen, das wir in der Apostelgeschichte lesen. Ich kann gerade jetzt sagen, dass es erstaunlich ist, was Gott gerade macht. Denn gerade jetzt höre ich jeden Tag Zeugnisse von Leuten, deren Leben durch diese Lehre verändert wurde. Leute, deren Leben verändert wurde dadurch, wie wir Jünger machen. Und ich kann sagen, dass es mein Herz ist, Leute zu trainieren und auszurüsten. Ich glaube, wenn wir die Art ändern, wie wir arbeiten, die Art ändern, wie wir lehren, wie wir das Evangelium predigen und wie wir Jünger machen, dann werden wir sehen, wie erstaunliche Dinge passieren werden. Und das muss nicht so lange dauern. Vor einigen Tagen war da jemand, der mein Video aus Holland sah. Und diese Leute kamen hier nach Dänemark, machten hier Ferien, trafen mich und gingen mit mir auf die Straße. Das war ein Ehepaar, sie hatten 4 Kinder und kamen mit den Kindern und wir redeten ein bisschen und dann gingen wir in die Stadt, wo ich lebe, und sie wollten lernen, wie man die Kranken heilt. Keiner von ihnen hatte vorher schon auf der Straße für Kranke gebetet und sie wurden dann auch so nicht geheilt. Aber das ist sehr einfach. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und die Leute folgten Jesus. Zu dieser Zeit, Jesus redete mit Leuten. Nicht indem er eine Bibelschule macht, sondern im täglichen Leben. Und das tat ich vor einigen Tagen. Ich sagte, komm und folge mir nach, und wir gingen in die Stadt. Es dauerte ca. 20 Minuten, bis sie für die ersten beteten, die geheilt wurden. 20 Minuten später hatte ihr Ehemann für die ersten gebetet, die geheilt wurden. Es war so genial, denn einige Leute waren dort aus Island. Es war ein Football-Team, die in Dänemark waren, um Fußball zu spielen, also Football. Und einige von diesen Leuten wurden geheilt. Später kamen sie dann mit ihrem ganzen Team zu uns. Plötzlich waren da 40 Leute hinter uns, die Gebet wollten. Und ich sagte zu den neuen Leuten aus Holland, betet ihr einfach. Und dann nach 20 bis 40 Minuten stehen die Holländer da und beten für viele Leute, von denen viele geheilt wurden. Ich glaube, in dieser Stunde, die wir da waren, wurden ca. 20 Leute geheilt. Einer der letzten zwei, für die wir beteten, hatte seit 2 Jahren Migräne und sie verschwand. Und die andere Person hatte vor 4 Jahren einen Autounfall und hatte einen Knochen im Rücken, der irgendwie verschoben war. Und 4 Jahre lang hatte diese Person Rückenprobleme. Und wenn sie ihren Rücken so verbog, dann hat man gehört, dass da etwas passiert ist. Und das war irgendwie falsch. Also sagte ich der Holländerin einfach, bete für sie. Sie legte ihre Hände auf und betete, und dieser Knochen rückte an den richtigen Ort im Körper und der Schmerz war weg. Das haben wir in einer Stunde erlebt. Sie lernten also in 40 Minuten die Kranken zu heilen. Jetzt sind sie wieder in Holland und machen dort einfach so weiter. Denn es geht nicht um mich, es geht nur um den Heiligen Geist, der in uns ist. Das war nur ein Beispiel davon, wie wir Jünger auf eine andere Art machen können, als wir bisher gewohnt waren. Zum Beispiel in der Kirche sitzen, eine Bibelschule besuchen und so weiter. Dies ist auch eine Art Bibelschule, aber sie ist anders. Und du wirst das später noch sehen. Das hier ist nicht einfach viel theologisches Wissen, sondern es ist sehr praktisch. Das Paar aus Holland, ihr Leben hat sich verändert. Wir haben ihnen gezeigt, wie man in dieses Leben hineinkommt. In 40 Minuten. Wie viele Leute haben wir in den Kirchen, die dort seit 10, 15, 20 Jahren herumsitzen und sich nach so etwas wie dem hier sehnen? Aber sie haben es nicht gemacht. Und sie sitzen immer noch da und denken, dass wenn sie einfach da sitzen und zuhören, dann wird es eines Tages passieren. Aber um ehrlich zu sein, so wird das nicht passieren. Wir müssen innehalten und uns fragen, ist das, was wir machen, das Wort Gottes? Machen wir wirklich Jünger? Ich glaube, dass die Erweckung, die vor der Tür steht, die letzte Reformation, eine Reformation ist, wo es darum geht, Jünger zu machen. Denn wenn wir die Werkzeuge benutzen, die Gott uns gegeben hat, und Jünger machen, so wie Jesus uns das befohlen hat, dann können wir so viel Frucht sehen. Ich habe so viele Zeugnisse von Leuten, die bisher in den Kirchen saßen, vielleicht ihr ganzes Leben oder 20, 30, 40 Jahre, die noch nie jemanden zu Jesus geführt haben, noch nie Kranke geheilt haben, noch nie Dämonen ausgetrieben haben, die nie das übernatürliche Leben erfahren haben. Aber wenn wir vielleicht 1-2 Stunden mit ihnen arbeiten, vielleicht einen Tag, dann wird ihr Leben verändert werden und danach werden sie dieses Leben weiterführen. Also vorher sah ihr Leben nicht aus wie das der Jünger in der Apostelgeschichte. Aber nach nur ein paar Stunden sah ihr Leben aus wie das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Ich werde später in dieser Bibelschule viele Zeugnisse erzählen. Wenn du dich danach sehnst, von Gott gebraucht zu werden, wenn du erleben willst, wie Gott dich gebraucht, dann bist du hier am richtigen Ort. Wenn du nur Theologie willst oder nur diskutieren willst, dann ist dies hier der falsche Ort für dich. Wir müssen erkennen, dass es nicht nur um die richtige Lehre geht, das wirst du später noch sehen. Es geht einfach nur darum, auf ganz einfache Art zu tun, was Jesus getan hat. Es geht darum, unsere Augen zu öffnen und unsere religiösen Brillen abzunehmen. Das kann heißen, bei Null anzufangen. In dieser ersten Lektion werde ich dich durch etwas Kirchengeschichte führen. Viele denken, dass das vielleicht langweilig ist. Aber das ist aufregend, denn das hier wird dir zeigen, warum die Dinge sind, wie sie sind in den Kirchen heute. Es wird dir helfen, aus diesen Traditionen auszubrechen und in das Leben hineinzukommen, nachdem du dich sehnst. Das Leben wie in der Apostelgeschichte. Also, hier haben wir die Bibel. Wenn ich in der Bibel schauen will, wie ein Christ leben sollte, was das normale christliche Leben ist, wo sollte ich dann nachschauen? Muss ich da im Alten Testament schauen? Nein. Denn im Alten Testament findest du keinen Christen, keinen Jünger Jesu wie dich und mich. Denn das Alte Testament war vor Jesus, vor dem Kreuz. Es war der alte Bund. Und da waren viele Dinge anders als heute. Aber irgendwie leben heute viele Christen, viele Kirchen wie im Alten Testament, mit einer alttestamentlichen Einstellung. Aber im Alten Testament finden wir nicht, was einen Jünger ausmacht. Wo finde ich es dann? In den vier Evangelien? Nein, dort auch nicht. Denn die Evangelien sind natürlich Jesu Worte, wo du siehst, zu was Jesus uns berufen hat. Wie er seine Jünger aussendete, wo Jesus lebte und arbeitete und wie er im Kreuz starb und wieder auferstand. In den vier Evangelien siehst du keine Jünger wie du und ich. Denn keiner in den Evangelien war auf Jesus getauft. So wie wir es heute sind. Keiner hatte den Heiligen Geist so empfangen, wie wir ihn heute empfangen haben. Denn der Heilige Geist wurde nicht zur Zeit der Evangelien ausgegossen und Jesus war noch nicht gestorben und auferstanden. So sind die vier Evangelien irgendwie noch Altes Testament und viele Christen leben heute irgendwie in den Evangelien und verstehen nicht, dass wir nicht dort leben sollten, sondern so wie in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte liest du von der Ausgießung des Heiligen Geistes und wie sie anfingen zu leben. In der Apostelgeschichte liest du von Leuten, die Gott lieben, die Jesus lieben, ihr Leben aufgaben, ihr Kreuz auf sich nahmen und ihm folgten. Und viele starben als Märtyrer. Du liest auch, wie der Heilige Geist in ihnen arbeitete und sie leitete, wie Gott sie brauchte, um seine Gemeinde zu bauen. Geh durch die Apostelgeschichte und du wirst sehen, wie der Heilige Geist sie durch Träume leitete und zu ihnen sprach. Und wie sie predigten und Kranke heilten. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und was ist die Apostelgeschichte? Das ist das normale christliche Leben. Vielleicht bist du in einer Gemeinde und sitzt da und guckst. Und siehst nicht das, was in der Apostelgeschichte geschrieben ist. Es ist so anders. Ich möchte dir sagen, dass das, was du da siehst, nicht das normale christliche Leben ist. So sollte es nicht sein. Es sollte so sein, wie du es da liest. Wenn du in einer bestimmten Kirche sitzt, bekommst du ein bestimmtes Bild vom christlichen Glauben und du denkst, ah, so sieht also ein Christ aus. Und wenn du in einer anderen Kirche oder Denomination bist, bekommst du wieder ein anderes Bild davon, was es heißt, ein Christ zu sein. Aber wir sollten uns einzig allein auf das Wort Gottes stützen. Und besonders auf die Apostelgeschichte, wenn es darum geht, zu schauen, wie ein Jünger Jesu sein sollte. Und dann kannst du sagen, so soll es auch heute sein. Heute glaubt jeder, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und morgen und in Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Das glauben wir, wenn es um Errettung und viele andere Dinge geht. Aber was ist mit dem Leben in der Apostelgeschichte? Den Wundern, dem Heiligen Geist? Wenn er sich nicht verändert hat, dann ist die Apostelgeschichte für uns heute immer noch aktuell. Der Heilige Geist hat sich auch nicht verändert. Die Apostelgeschichte handelt weniger von den Aposteln, sie handelte eher vom Heiligen Geist in den Aposteln und wie sie lebten. Jesus hat sich nicht verändert, der Heilige Geist hat sich nicht verändert und deshalb sollte unser Leben heute so aussehen wie das von den Jüngern in der Apostelgeschichte. Als ich anfing, das zu verstehen und auch einige andere Dinge, fing ich an, aus meinem bisherigen Leben auszubrechen. Und machte einen Schritt nach dem anderen und fing an, mehr und mehr das zu erleben, was ich in der Apostelgeschichte las. Ich habe viele Leute, Zeugnisse, wie Gott mich geleitet hat durch Träume, wie der Heilige Geist zu mir sprach und mich leitete. Ich sah viele Leute sich bekehren, wie sie vom Geist erfüllt wurden, der plötzlich auf die Leute fiel und sie anfingen, in Zungen zu reden. Leute wurden von Dämonen befreit. Und das ist für mich normales christliches Leben geworden. Und viele von euch haben von diesem Leben gehört. Aber wir hören davon nur in China oder Afrika und anderen Ländern. Aber was ist mit dem Westen? Ich lebe in Dänemark, einem westlichen Land. Aber Jesus ist hier genau der gleiche wie auch an den anderen Ländern. Und was wir in der Apostelgeschichte lesen und was wir über China hören, das können wir auch hier erleben, weil Jesus derselbe ist. Ich hoffe, du bist bereit für diese Lehre. Denn es wird dich herausfordern. Gott hat mir eine Gabe gegeben und diese Gabe ist es, Leute wie dich herauszufordern. Jetzt habe ich es gesagt und ich werde diese Gabe auch gebrauchen. Ich will dich herausfordern und dir Dinge zeigen, die du so noch nie gesehen hast. Wenn du das also hörst, dann halte mal an und prüfe es in deinem Herzen und vor allem in der Bibel, ob es der Wahrheit auch entspricht. Du wirst geschockt sein, denn du wirst sehen, dass viel von dem, was du bisher gemacht hast, nicht dem Wort Gottes entsprach, sondern Traditionen. Das werde ich dir jetzt zeigen, indem ich dich durch die Kirchengeschichte führen werde. Ich werde dir zeigen, auf welchem Fundament wir eigentlich bauen. Und es wird dir eine große Hilfe sein, das alles hinter dir zu lassen. Außerdem werde ich immer und immer wieder darauf zurückkommen in dieser Bibelschule, denn es wird dir helfen, zu empfangen, was Jesus gesagt hat. Bist du bereit? Hier habe ich ein Papier. Die Apostelgeschichte. Erweckungschristentum, wie wir sie in der Bibel lesen. Die Apostelgeschichte. Das ist das normale christliche Leben. Die Apostelgeschichte fing mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an und zeigt, wie die ersten Jünger lebten. Ich werde durch die Apostelgeschichte gehen und du wirst viele Dinge erkennen. Die Apostelgeschichte, da waren ein paar Leute, die die Welt veränderten. Der Heilige Geist fing an zu wirken und das beeinflusste die ganze Welt. Wir haben sowas wie Erweckungschristentum am Anfang, aber auch ein Märtyrerchristentum, denn viele Leute starben wegen ihres Glaubens. Aber dann passierte etwas. Um das Jahr 300 herum gab es einen Herrscher namens Konstantin, der viele Dinge des christlichen Glaubens veränderte. Vor ihm wurden die Christen verfolgt und dadurch starben viele. Aber weil das Christentum sich trotzdem ausbreitete, machte er es zur öffentlichen Religion, also zur Staatskirche. Viele Leute glaubten, irgendwie, dass Konstantin ein Christ war und dass er es gut gemacht hat. Aber er brachte alles durcheinander. Er veränderte so viele Dinge, die wir heute immer noch tun. Aus der Zeit und der Ära von Konstantin entstand dann die katholische Kirche. Aber das hatte seinen Preis. Wenn ich von der katholischen Kirche rede, was denkst du dann? Die meisten Menschen denken dann an eine riesige Kirche, an den Papst, an Priester, die Messe, die Kirchentreffen und an alles drumherum an der katholischen Kirche. Aber wo findest du das in der Apostelgeschichte? Wo findest du den Papst? Wo findest du die Priester? So wie wir sie heute sehen. Wo findest du diese Kirchentreffen? Wo findest du diese großen Kirchengebäude? Wo findest du den Sonntagsgottesdienst? Das steht nicht in der Apostelgeschichte. Jesus kam, um den Tempel zu zerstören, um einen neuen Tempel aus lebenden Steinen zu bauen, in dem der Heilige Geist wohnen kann. Und das sind wir. Jesus kam und sagte: Nenne niemanden deinen Vater außer dem Vater im Himmel. Jesus hat viel gezeigt und gelehrt, aber die katholische Kirche änderte das. Dann bekamen wir den Tempel und den Papst. Und Papst bedeutet Vater. Und viele Menschen in der Welt rufen heute den Papst an als ihren Vater. Aber Jesus wollte das nicht so. Viele Dinge haben sich verändert. Wenn wir das also anschauen, woher kommen diese Veränderungen? In der Apostelgeschichte gab es die Juden und sie feierten den Sabbat am Samstag. Jesus achtete nicht einen Tag heiliger als den anderen. Also hier haben wir einen Frieden in Jesus. Und Jesus kam mit etwas Neuem. Aber die katholische Kirche kam und machte eine große Religion daraus und veränderte viel, was Jesus begonnen hatte. Die katholische Kirche erschuf einen neuen heiligen Tag, den Sonntag. Warum? Weil Sonntag war der Tag der Sonne, des Sonnengottes. Denn Konstantin war ein hoher Priester in einem Sonnenkult. Und er war dort hoher Priester bis an dem Tag, an dem er starb. Er nahm also etwas von seiner Sonnengottreligion und baute sie in den christlichen Glauben ein. So gab es plötzlich einen Sonntag, einen heiligen Tag. Warum? Wegen Konstantin und seines Sonnengottkultes. Außerdem baute er einen Tempel, dessen Eingang nach Osten gerichtet war, so dass die Priester, wenn sie aus der Kirche kamen, die Sonne sehen konnten und so den Sonnengott anbeten konnten. Viele Dinge wurden von der katholischen Kirche geändert und entsprechen nicht dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Und diese Änderung hatte einen Preis. In der Apostelgeschichte gibt es ein Zeugnis, wo du siehst, wie Petrus und Johannes zur Tür des Tempels kamen und sie sahen dort diesen Lahmen, der am Betteln war und sagten, wir haben kein Geld, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf. Und der Mann wurde geheilt und lief herum. Solche Dinge passieren die ganze Zeit in der Apostelgeschichte. Aber in der Zeit von Konstantin änderten sich diese Dinge. Kann ein Priester in der katholischen Kirche sagen, heute Gold und Silber habe ich nicht, im Namen Jesu steh auf? Nein. Denn, warum? Sie haben zwar viel Gold und sie haben viel Silber, sie sind eine riesige Organisation, aber sie können nicht sagen, dass sie kein Geld haben. Aber sie können auch nicht sagen, im Namen Jesu, steh auf und geh. Warum? Weil der Heilige Geist frei sein will. Weil Gott nicht unsere Traditionen segnet. Er möchte sein Wort bestätigen und segnen. Und als wir anfingen, Religion aus dem lebendigen Glauben zu machen und Gott in eine Kiste zu stecken, was passierte dann? Der Heilige Geist und seine Kraft verließ die Kirche und sein Leben ging weg. Warum? Weil wir auf einem Fundament bauten, was nicht das Wort Gottes war. Aber wenn wir wieder aus diesem System aussteigen und uns verändern lassen, werden wir wieder dieselben Dinge erfahren. Also während dieser Zeit veränderten sich viele Dinge. Und dann gab es so das dunkle Mittelalter, wo irgendwie nichts passierte. Natürlich gab es immer irgendwo so Erweckungen. Aber in der Staatskirche war die katholische Kirche und dort starb das Leben. Und vieles hat sich dort verändert. Dann im 16. Jahrhundert kam Martin Luther und fing an, in Deutschland zu wirken. Er nagelte 1517 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg in Deutschland. Dadurch wurde die Reformation ausgelöst und was wir die lutherische Kirche nennen. Also hatten wir bis dahin die katholische Kirche. Dann kam die Reformation unter Martin Luther. Ich habe das hier aufgeschrieben und sie gründete sich auf die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Also Martin Luther entdeckte die Gerechtigkeit durch den Glauben, welche die katholische Kirche auch verloren hatte. Aber was du jetzt erkennen musst, ist, es war erstaunlich, was Martin Luther tat, wofür Gott ihn gebrauchte. Aber um es eine Reformation zu nennen, das ist zwar irgendwie ein gutes Wort, aber gleichzeitig hat er nicht die katholische Kirche so reformiert, dass wieder Zustände wie in der Apostelgeschichte möglich waren. Hat er nicht. Viele Dinge in der lutherischen Kirche sehen heute genauso aus wie in der katholischen Kirche. Das ganze System, es ist immer noch ein Sonntagstreffen, da ist immer noch ein Priester oder ein Pastor, ein Prediger, der das Ganze leitet. Es ist immer noch ein großes Kirchengebäude. Es ist immer noch so etwas wie Kommunion, ein bisschen Brot, etwas Wein. In der Apostelgeschichte, da war es ein Fest, wo sie zusammen aßen und davon satt wurden, also ein richtiges Abendessen. Aber das wurde geändert und mystifiziert. In der katholischen Kirche und der reformierten Kirche sieht es irgendwie ähnlich aus. Martin Luther kam also mit der Rechtfertigung durch den Glauben, ja, aber er hat nicht das ganze System reformiert, zurück zur Apostelgeschichte. Er veränderte nicht die Kirche. Noch etwas. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, da werde ich auch später noch drauf eingehen, Jesus kam mit einem Priestertum, in dem wir alle Priester sind, wo jeder taufen darf, jeder das Abendmahl nehmen darf. Denn wir sind alle Priester, mit einem hohen Priester, und das ist Jesus. Das hat sich auch in der katholischen Kirche verändert. Da haben wir dieses System, da haben wir den Papst, da haben wir die Priester, so eine Hierarchie und die Nonnen und die Mönche und die Laien. Etwas, was Jesus hasste. Denn wir sind alle Priester. Und das werde ich später noch erklären. Also das änderte sich und dann kam die Reformation. Und in der evangelischen Kirche nahm Luther den Papst und schmiss ihn raus. Also hatten wir jetzt keinen Papst mehr. Aber es änderte sich nicht zurück zu der Priesterschaft aller Gläubigen und dem fünffältigen Dienst, von dem wir im Epheserbrief Kapitel 4 lesen, wo die Heiligen zugerüstet werden. Aber Luther hat es nicht geschafft, die ursprünglichen Verhältnisse wiederherzustellen. Er schmiss einfach den Papst raus und dann hatte er immer noch Priester und Älteste. Also, was du hier siehst, wir hatten zwar eine Reformation, aber die war nicht beendet. Das war nur der Anfang. Es entstand also ein großes System, genau wie die katholische Kirche. Also musste Gott etwas Neues tun. Er wollte die Kirche wieder zurück zum Anfang bringen. So sandte er die nächste Erweckung, die anfangs, das war die Täufererweckung. Und dort wurden viele Menschen verfolgt, weil sie an die Erwachsenentaufe glaubten. Sie wurden von der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche und den lutherischen und den Calvinisten verfolgt. Und deswegen flohen sie nach Holland und um 1609 gründeten sie die erste Baptisten- oder Täufergemeinde in Holland. Hier habe ich Taufe der Gläubigen und das hängen wir hier auf. Und hier siehst du dasselbe Muster. In der Apostelgeschichte wurde jeder am selben Tag getauft aufgrund seines Glaubens, nachdem er sich bekehrt hatte. Und wenn du in den griechischen Urtext schaust, dann war die Taufe Untertauchen im Wasser. Es war wie ein Begräbnis unter Wasser. Es war sehr wichtig. So wichtig, dass du in der Apostelgeschichte niemanden siehst, der zum Glauben kam, ohne sich taufen zu lassen. Auch die Lehre von der Taufe wurde von der katholischen Kirche verändert, weil sie eine Staatsreligion war. Diese Religion war für jeden im Staat und hatte nichts mehr mit Glauben zu tun. Sie haben also einfach alle getauft, keiner hatte eine Wahl. Die Kindertaufe kam also dort in die Kirche. Und dann kam die Reformation. Aber was war mit der evangelischen Kirche? Hat Martin Luther die Taufe wieder zur Erwachsenentaufe zurückgeführt? Nein, denn er führte weiterhin die Kindertaufe durch. Also siehst du, dass die Reformation nicht vollständig war. Sie bauten immer noch auf etwas, was total falsch war. Also kam dann die Täufererweckung und daraus kam die biblische Taufe wieder zurück. Aber da hat es nicht aufgehört. Danach, also es fing auf eine gute Art an, außerhalb der Kirche. Da war ein Feuer, da war Glauben, aber irgendwie ist es wieder gestorben und wurde ein System. Also die evangelische Kirche heute ist längst nicht mehr so, wie sie damals bei Luther war, weil Luther war viel radikaler. Auch die Baptistengemeinde ist nicht so. Du kannst das in jeder Erweckung sehen. Es fing immer auf erstaunliche Art und Weise an, außerhalb von der großen Kirche, und da war Freiheit, da war Leben. Und dann ging es in die Kirche und irgendwie Irgendwie konnte diese Kiste das nicht halten. Und jedes Mal ist dann aus dieser Glaubensbewegung später wieder eine Religion geworden. Und da ist das Leben wieder abgestorben. Und dasselbe trifft auch auf die Methodisten zu. Das waren Charles und John Wesley besonders. Sie entdeckten neu die Heiligung durch den Glauben. Das hatte Martin Luther irgendwie nicht verstanden. Luther hat geglaubt, dass wir unter der Sünde sind und nichts dagegen tun können. Aber die Wesley-Brüder sahen das und sagten, hey, Gott hat uns berufen, heilig zu leben. Und Jesus kam nicht nur, um uns die Sünden zu vergeben, er kam, um uns auch freizusetzen und die Sünde wegzunehmen. Das war etwas, was sie verstanden, die Methodisten. Und sehr wichtig ist, dass wir heilig sein sollen, wie auch Gott heilig ist. Es kam also nach der Täuferbewegung hier. Ich möchte euch etwas zeigen, was sehr interessant ist. Vor unseren Augen ist in den letzten mehreren hundert Jahren, siehst du, dass Gott oder Jesus seine Kirche wiederherstellt. Viele von den verlorenen Wahrheiten wurden wiederhergestellt, so wie wir es in der Bibel lesen. Wenn du im Hebräerbrief Kapitel 6 liest, kannst du lesen, was die Grundlage von uns Gläubigen ist. Die Grundlage ist Umkehr von toten Werken, Glaube an Gott und die Lehre vom Taufen. Diese drei Dinge sind wie die Grundlage. Buße, Glaube an Gott und Taufe. Kannst du nachlesen, Hebräer 6. Wenn wir einfach nur diese drei nehmen, kannst du es auch in der Apostelgeschichte lesen und das haben wir in der katholischen Kirche verloren. Und dann wurde es aber wiederhergestellt. Erst kam die Rechtfertigung durch den Glauben, durch Luther. Nicht durch das richtige Tun und die Wassertaufe und die Umkehr, die Heiligung. So sehen wir also die Anfänge in der Apostelgeschichte. Sie wurden von der katholischen Kirche verändert, aber Gott fing an, das wiederherzustellen. Und dann hat er da weitergemacht. Und das, was du in der Apostelgeschichte weiterliest, hat etwas mit dem ewigen Leben zu tun, mit Hände auflegen. Und das war das Nächste, was Gott tat. Also hier, das Nächste, was er tat, war hier die Adventisten. Die Hoffnung auf das zweite Kommen von Jesus Christus. Das hänge ich hier hin. Danach kam das Nächste und das waren Finney und Moody. Das war die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns gegeben wurde, um uns mit Kraft auszurüsten, damit wir Zeugen von Jesus sein können. Damit kamen sie, beziehungsweise Gott gebrauchte sie, um das wiederherzustellen. Und als das passierte, sahen wir Erneuerungen. Und der Heilige Geist füllte also alles mit Leben. Trotzdem, wenn du diese Kirchengeschichte anschaust, siehst du erst die Rechtfertigung durch den Glauben, die Heiligung durch den Glauben, die Wassertaufe, die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus, die Taufe im Heiligen Geist. Ja. Aber die Gabe, über die wir in der Apostelgeschichte lesen, also Zungenrede, Krankenheilungen, Prophetien, die waren alle irgendwie verloren gegangen. Und diese Bewegungen bauten nicht darauf auf. Warum? Weil es nicht ihre Grundlage ist. Um ehrlich zu sein, ist ihre Grundlage die Tradition und nicht die Bibel. Ich weiß, dass es sehr provokativ ist, so etwas zu sagen, aber du kannst selber schauen, wir alle, auch ich, waren Teil von dieser Kirchengeschichte, die auf ein falsches Fundament gebaut hat. Heute haben wir also viele Kirchen, wo du kein Leben siehst, keine Geistesgaben und falsche Lehre. Also machte Gott etwas Neues. Pfingsten. Die Gabe des Heiligen Geistes. Azusa Street, Los Angeles, 1906, William Seymour. Da war eine Gruppe von Leuten zusammen, die betete und der Heilige Geist fiel neu auf sie. Und die Gaben wurden wieder der Kirche und der Gemeinde zurückgegeben. Zur selben Zeit, als das passierte, gab es eine andere Erweckung in Wales, in England, unter Evan Roberts. Eine gewaltige Erweckung, wo hunderttausende Menschen in den ersten Monaten errettet wurden. Und die Leute taten wirklich radikal Buße. Sie schlossen die Gefängnisse, die Pubs, die Leute hörten auf zu fluchen, zu stehlen und viele andere Dinge passierten dort. Aus dieser Erweckung erwuchs wieder etwas Neues. Und zwar eine Wahrheit, die verloren gegangen war. Und das war der fünffältige Dienst. Wie du ihn auch in der Apostelgeschichte siehst. Aber so wurde es da nie, denn in dieser... Also wir haben immer noch... Also der fünffältige Dienst fand noch nicht wirklich seinen Platz, der ihm gebührte. Da werde ich später noch drauf zurückkommen. So entstand also erstmal die apostolische Kirche. Die apostolische Kirche. Haben wir auch in Dänemark eine Bewegung, die der Erweckung in Wales zugrunde liegt. Das war also etwas Kirchengeschichte, die ich euch jetzt da gebracht habe. Und daraus können wir so viel lernen. Wir können zum Beispiel lernen, warum wir die Dinge heute so tun, wie wir sie tun. Denn wenn wir uns dieses ganze Setting anschauen, also so die Umgebung von diesem Ganzen, also wenn du dir das Kirchengebäude anschaust, das gab es in der Apostelgeschichte nicht, so wie wir es heute haben. Da gab es keinen Sonntagsgottesdienst. Da gab es nicht einen vorgeplanten Ablauf im Lobpreis, der jedes Mal gleich aussah. Nein, gab es nicht. Viele Dinge veränderten sich in der katholischen Kirche. Gebäude, Priester, Papst, Sonntagsgottesdienst, Lobpreisabfolge. Das hat sich alles verändert. Die katholische und die evangelische Kirche haben ziemliche Ähnlichkeit. Und all die anderen Gemeinden sehen irgendwie auch ähnlich aus. Das Sonntagstreffen haben sie zwar am Samstag, aber sonst ist es überall so. Sonntagsgottesdienst, Kirchengebäude, alles sieht irgendwie gleich aus. Und wenn du heute durch die Welt reist, sieht fast jede Kirche irgendwie gleich aus. Überall hast du einen Pastor, der die Bibel hat und bekennt, in unserer Gemeinde stützen wir uns allein auf das Wort Gottes und nur das Wort. Das sagen sie, aber sie wissen nicht, dass sie das falsche Fundament haben. Also wenn es um Gebäude und dieses ganze Setting geht. Das ist nicht biblisch, sondern katholisch. Das fing an im Jahr 300 und danach durch Konstantin. Und darum wurde das Leben aus den Menschen herausgesaugt. Hey, wir sind berufen, alle Gott zu dienen. Und darüber werde ich in der nächsten Lektion berichten. Wenn du also nur in die Kirche gehst und da sitzt und zuhörst und nichts tust, dann fängst du an, langsam innerlich abzusterben. Und das ist, was heute passiert. Dieses Kirchengebilde ist nicht in der Lage, Jünger zu machen. Ich möchte nun ein Zeugnis aus meinem Leben geben. Ich bin in einer von diesen Kisten hier, ich nenne diese Bewegungen einfach Kisten, zum Glauben gekommen. Und das, was ich dort gesehen habe, habe ich gedacht, das ist normales Christentum. Und ich hatte, wie viele andere, ein starkes Verlangen danach, Gott zu dienen. Und ich fragte mich, okay, wie kann ich Gott dienen? Also ich kann nicht singen, also Lobpreisband ist schon mal nicht mein Ding. Ich treffe nie den richtigen Ton. Ich möchte gern predigen. Aber das geht nicht, denn das macht ja schon jemand anders. Also wurde ich einfach so ein Helfer, aber nach ein paar Jahren hatte ich einfach das Verlangen nach mehr. Ich wollte predigen, denn das war das Einzige, das ich in dieser Kirche sah, das ich tun könnte. So sagte ich also zu einem Freund, wie kann ich predigen? Und er antwortete, ja, du kannst langsam anfangen. Mach zuerst Sonntagsschule ein paar Jahre. Dann wäre der Jugendleiter für ein paar Jahre. Und dann kannst du jeden Sonntag, einen Sonntag pro Jahr predigen. Dann zählte ich das so an meinen Fingern ab und fand heraus, dass es 5 Jahre dauern würde, bis ich einmal im Jahr am Sonntag predigen dürfte. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ich schaute mich um und war geschockt. Denn da waren viele Leute, die viel wussten, die auf Bibelschuhen waren und Gott kannten. Aber wo war das Leben? Die Leute kamen einfach, saßen da, sangen ein paar Lieder und dienten nicht. Also deshalb sind meine Frau und ich aus der Kirche rausgegangen und haben angefangen, selber Gemeinde zu bauen. Und wir waren jung, wir waren voller Feuer, keiner war über uns und wir konnten machen, was wir wollten. Wenn ich daran denke, dann dachte ich so, hey, wow, yeah. Ich erinnere mich an unser erstes Sonntagstreffen. Ich dachte, was sollen wir machen? Ich werde predigen. Ja, das wird gut. Ich werde das Treffen leiten. Halleluja. Also wir wollten auch ein Opfer machen. Kollekte. Und ja, also wie machen wir das mit der Reihenfolge? Also was ist, wenn ich zuerst die Begrüßung mache und dann das Opfer und dann die Information und dann das Opfer? Oder erst ein paar Lieder und dann die Predigt? Ah ja, genau, so machen wir das. Und ich war total glücklich und dann schaute ich meine Planung an und dachte, oh, das ist ja nichts anderes. Das ist ja genau das, was wir vorher auch hatten. Und das müssen wir echt verstehen. Ich habe zwar etwas verlassen, um Jünger machen zu können, aber es ist eine Sache, etwas zu verlassen, aber eine andere, etwas aus dir herauszukriegen, wie bei Mose. Für ihn war es nicht so schwierig, die Israeliten aus Ägypten herauszuholen, aber es war umso schwieriger, Ägypten aus den Israeliten herauszuholen. Und bei mir war das auch so. Ich ging in die Gemeinde und als ich sie dann verließ, um etwas Neues anzufangen, merkte ich, dass ich genau dasselbe machte, was ich ja verlassen hatte. Ich machte ein Sonntagstreffen mit Begrüßung, Informationen, Opfer, Liedern, Predigt, Abendmahl. Es war genau dasselbe, wie das, was ich verlassen hatte. Und es war so weit entfernt von dem, wie es in der ersten Gemeinde war. Die hatten nicht so einen Ablauf. Aber ich hatte genau diesen Ablauf. Warum? Aufgrund meines kirchlichen Hintergrundes. Und so hat das irgendwie in mir drin Raum gewonnen und die Tradition habe ich mitgenommen. Und dann habe ich wieder neu angefangen und irgendwie habe ich gemerkt, wie schwierig das ist, aus dieser Traditionskiste herauszukommen. Also am Schluss hat Gott mir irgendwie einen Traum gegeben und ich habe Freiheit erlebt. Und als ich diese Freiheit erlebte, veränderten sich viele Dinge. Wir zogen in eine andere Stadt und dort führte uns Gott irgendwie durch die Wüste. Wir haben alles verloren. Wir haben unser Haus verloren, unser Geld verloren. Meine Frau war krank und lag im Bett und ich wollte am liebsten sterben. Ich war total frustriert und schrie zu Gott, wo bist du, Gott? Wir verloren alles zu dieser Zeit. Aber als wir alles verloren, fanden wir Jesus. Und dann kam eine Zeit, circa 2 Jahre, in denen wir nicht in eine Gemeinde gingen. Und ich sah das alles so wie von außen. Und wie ich das alles so von außen sah, war es wie ein Aufwachen. Es war wie wenn eine Brille von meinen Augen genommen war und ich konnte plötzlich was Neues sehen und fing an, neues Leben zu erfahren. Ich möchte dir also noch ein Zeugnis geben. Ich habe da mal 40 Tage lang gefastet und Gott sagte mir, Torben, geh nach Nakskov. Nakskov? Das ist eine Stadt am anderen Ende von Dänemark. Und ich wusste einfach, das war Gott. Und ich ging nach Hause und weinte, war total überwältigt. Also gingen wir dahin. Und als ich da war, betete ich und sagte, okay Gott, jetzt bin ich hier. Was willst du, was ich mache? Ich bin also herumgelaufen und betete. Und am Sonntag ging ich in so eine kleine Baptistengemeinde und predigte dort. Ich kannte den Pastor dort, einen Freund von mir. Und da kam so ein Typ, der hatte ein kaputtes Knie und ich betete für das Knie und er hätte nächste Woche operiert werden sollen. Und ich betete und er konnte danach die Treppe wieder hoch und runter laufen. Und nach dem Treffen kam er zu mir und sagte, Torben, ich muss mit dir reden. Er sagte, wann hat Gott dir gesagt, geh nach Nackskal? Ich habe überlegt und gesagt, also es war da so am Nachmittag um 3 an dem und dem Tag. Und er sagte, wow, das ist Wahnsinn. Ich sagte, warum? Ich war am Montag auf deiner Webseite, hat er gesagt, und betete zu Gott. Gott schickt Torben nach Nackskal, sodass er für mich betet und ich geheilt werde. Ich sagte, was? Das ist krass. Ich war hier am anderen Ende von Dänemark und betete zu Gott. Und er sagte, geh nach Nackskal. Und ich ging dahin, weil dieser Typ gebetet hat. Und er wurde geheilt. Auf dem Heimweg sagte ich zu meiner Frau, das ist es, was wir suchen. Das ist das Leben, welches vom Geist geleitet ist. Und heute habe ich hunderte von Zeugnissen, wie der Heilige Geist uns im täglichen Leben leitet. Als ich anfing, aus diesen Traditionen, diesen Kisten auszubrechen, sah ich plötzlich, wer ich war. Ich war ein Priester, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich war der Tempel. Gott konnte mich im Alltag gebrauchen. Und diese Erkenntnis half mir, zurück zur Apostelgeschichte zu kommen. Jede Person, mit der ich bisher gearbeitet habe, die ich trainiert habe, hat dasselbe erfahren. Als sie aus ihren Traditionen und Gedanken ausbrachen, fingen sie plötzlich an, das Leben zu erfahren, welches wir in der Apostelgeschichte lesen. Und viel von meiner Lehre kommt aus dieser Wüstenzeit. Und sie ließ uns die Dinge auf eine andere Art sehen und half uns, aus diesen Kisten und Traditionen auszubrechen. Außerdem möchte ich sagen, ich liebe die Kirche. Ich bin nicht gegen die Kirche. Aber ich will eine Reformation sehen. Und wie Luther, als er anfing, die katholische Kirche zu reformieren, sagten sie ihm, dass er vom Teufel gesandt sei, um die Kirche zu zerstören. Aber heute wissen wir, dass er nicht gegen die Kirche war, sondern sie nur verändern wollte. Ich bin auch nicht gegen die Kirche. Ich will sie reformieren. Aber meine Sicht der Kirche ist anders als die meisten anderen. Ich habe schon in vielen verschiedenen Kirchen gesprochen und ich kann dort sprechen und es akzeptieren, wie die Leute das machen. Aber ich glaube, wenn wir wirklich erfolgreich im Jüngermachen sein wollen, müssen wir uns bücken und das Fundament anschauen und das Fundament verändern. Denn von außen siehst du nicht, ob eine Gemeinde oder Kirche gesund ist. Du erkennst es nicht an ihrem Geld oder daran, wie viele Mitglieder sie hat oder wie viele Menschen am Sonntag im Gottesdienst sitzen. Auch an der Anzahl von ihren Aktivitäten kannst du das nicht sehen. Und besonders nicht daran, was du am Sonntag so sehen kannst. Denn am Sonntag sind alle freundlich und alles sieht gut aus. Und wenn du sehen willst, ob etwas wirklich gesund ist, dann siehst du es an der Frucht. Machen wir wirklich Jünger? Lieben die Leute Jesus und befolgen sein Wort in Taten und nicht nur mit den Lippen? Ich meine hier ein Leben mit Jesus, nicht nur am Sonntagmorgen oder sondern jeden Tag der Woche. Wenn du sehen willst, ob es eine gute Kirche ist, dann schau mal, was die jungen Leute am Freitagabend machen. Oder was die älteren Menschen am Mittwochnachmittag so reden. Was machen die Leute, wenn sie zusammen sind? Ist Jesus das Zentrum, das Thema, über das sie reden? Kommt das Wort Gottes aus ihrem Mund oder dreckige Witze? Also ich bin da ziemlich kühn mit dem, was ich sage, denn ich sehe die Früchte. Menschen werden zu Jüngern und Menschen wachsen im Glauben. Und ich will eine Reformation sehen. Und ich glaube, dass viele Geistliche das auch sehen wollen. Und irgendwie sterben heute viele Geistliche in diesem System. Sie fingen an, weil sie Jünger machen wollten. Aber plötzlich finden sie sich mit lauter Sonntagstreffen und lauter Mittwochstreffen. Und das Leben verschwand und die Leute wuchsen nicht mehr. Und sie fühlten sich, als wenn sie absterben. Und ich war auch so ein Geistlicher im traditionellen Sinn, aber mein Leben in mir war am Erlöschen und es war echt hart. Aber jetzt haben sich durch meine Veränderungen viele Dinge verändert und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Das Buch Die letzte Reformation, The Last Reformation, kannst du es auf meiner Webseite kriegen. Ich möchte euch ermutigen, das zu lesen und im Detail anzuschauen. Du kannst es auch als E-Book lesen, du kannst es bei Amazon kaufen. Ich habe einen Link dazu auf www.thelastreformation.com, wo du das eben beziehen kannst. Ja, ich ermutige dich, das mal zu lesen. Es zeigt einiges von dieser Kirchengeschichte und warum wir das alles so gemacht haben früher. Oder warum andere das heute immer noch so tun. Also, wenn wir darüber sprechen, dann ist das Problem nicht nur das ganze Kirchensetting, sondern auch unsere Theologie. Wir sehen, dass die katholische Kirche etwas verloren hat. Und dann kam die Rechtfertigung durch den Glauben, die Erwachsenentaufe, Heiligung und all das. Aber Gott hat diese Wahrheiten nicht erschaffen, damit die Leute in ihren Denominationen oder Boxen sitzen und sich zurücklehnen. Also in Dänemark zum Beispiel sagen wir, ja, wir sind evangelisch und wir haben alles, was wir brauchen in der evangelischen Kirche. Nee, so ist das nicht. Denn das hier alles ist Wahrheit. Und ich sage nicht, dass die letzte Wahrheit die beste ist, denn die Baptisten können wirklich etwas von den Methodisten lernen, wenn es um die Heiligung durch den Glauben und um Heiligkeit geht. Ich sage also nicht, dass dies, die Taufe im Heiligen Geist meine ich, das einzig Wahre ist. Nein, ich glaube, dass alles irgendwie zusammenkommen wird und muss. Aber das wird nicht durch mächtige Denominationen passieren, die sich vereinen. Nein, das geht nicht. Heute sehen wir so etwas wie eine Pseudo-Erweckung, in der viele der Kirchen sich wieder in Richtung katholische Kirche bewegen. Und da bin ich geschockt, wenn ich sehe, wie Pfingstprediger sich an die katholische Kirche anlehnen und zu dieser Kirchenväterzeit da zurückgehen. Geh nicht dahin zurück. Nicht zu den Traditionen. Geh zurück zur Bibel, zur Apostelgeschichte. Aber irgendwie ist da so eine Bewegung zurück zur katholischen Kirche. Das können wir jetzt beobachten, zu dieser Zeit. Und in nächster Zeit wird da noch viel mehr passieren. Aber die Wahrheit der Bibel ist, dass die Leute aus diesen Boxen herauskommen werden und müssen und die Boxen sich auftun müssen, damit wir wieder wie ein Volk sind. Und dann werden wir mit Leuten vereint sein und du gehst auf die Straße und Häuser und dann steht nicht an deiner Stirn Baptist, sondern du bist einfach Jünger. Jünger Jesu. Und das ist es, was ich glaube, was Gott will. Uns zu vereinen als ein Volk, als ein heiliges Volk Gottes, so dass wir lernen können, die Dinge so zu machen, wie Gott sie haben will. Dass wir nicht nur eine Wahrheit haben, sondern alle, denn sonst liegst du falsch. Ja, du bist gerechtfertigt durch den Glauben. Aber Jesus hat nicht gesagt, geh hin und rechtfertigt alle Menschen. Nein, er sagte, geht hin und mache zu Jüngern alle Menschen, so dass sie mir gehorchen. Und um Gott zu gehorchen, müssen wir auch das alte Leben ablegen, also ein heiliges Leben führen. Und wir müssen uns auf das ewige Leben ausrichten. Wir brauchen den Heiligen Geist. So sind es alles Dinge, die wir brauchen, wenn wir wirklich sein Jünger sein wollen. An einem Beispiel über Theologie möchte ich noch zeigen, wie schlecht das sein kann. Wenn ich 10 Kinder nehme, die 10 Jahre alt sind, und ich gebe ihnen die Bibel mit den 4 Evangelien der Apostelgeschichte und ich bitte sie, das zu lesen. Und dann frage ich sie, wenn sie es gelesen haben, wann lässt sich eine Person taufen? A. Am ersten Sonntag nach ihrer Bekehrung. B. Nach ein paar Monaten, wenn sie etwas Lehre in der Kirche bekommen hat. C. Nach ein paar Jahren, wenn sie empfinden, dass sie sich taufen lassen möchten. Wenn die Kinder also die Apostelgeschichte gelesen haben, werden sie mich anschauen und sagen, keine von diesen Antworten, sondern sofort, am selben Tag. Warum? Es ist ja so klar. Es ist so klar, dass 10-jährige Kinder sehen können, dass die Leute sich an dem Tag taufen ließen, als sie zum Glauben kamen. Jeder. Es hieß, tue Buße und lass dich taufen. Und so fing das damals an. Und es war so klar für die 10 Kinder. Aber wenn ich hier 5 sehr gelehrte Leute nehme, die Griechisch können und Hebräisch und die lange Theologie studiert haben. Und ich frage sie dieselbe Frage: Wann soll man sich taufen lassen? Dann werden sie mir 5 verschiedene Antworten geben, je nachdem, wo sie studiert haben. Und keine ihrer Antworten ist richtig. Denn welche von diesen hier taufen Leute am selben Tag? Keiner. Warum nicht? Weil sie sonst nicht in ihre Box passen, in ihre Denominationslehre. Und das hat uns kraftlos gemacht, diese Traditionen, die Denominationen. Da passt das Taufen von Leuten am selben Tag, wie sie sich bekehren, irgendwie nicht rein. Denn wir möchten das am Sonntag im Gottesdienst machen, damit das alle sehen können, damit es organisiert werden kann. Und deshalb verlieren wir die Kraft, das Leben, denn Gott bestätigt nicht unsere Tradition, er bestätigt sein Wort. Und ich habe erlebt, als Menschen am selben Tag getauft wurden, fiel der Heilige Geist auf sie und die Leute drumherum fingen an, in Sprachen zu reden, ohne dass jemand für sie gebetet hat. Warum? Weil Gott das mag. Er liebt diese Worte. Er liebt es, wenn wir ihm einfach gehorchen und tun, wozu er uns berufen hat und nicht das, was unsere Traditionen uns aufdrücken wollen. Hier siehst du also all diese großen, gescheiten Leute, die Hebräisch können, aber nicht sehen können, was das Wort Gottes sagt. Aber Kinder, 10-jährige Kinder können es sehen. Wir haben oft das Gefühl, es geht um Tradition oder um Wissen oder Lehre. Und viele Leute denken heute oft, wenn ich Gott dienen will, dann muss ich auf eine Bibelschule gehen. Falsch. Ehrlich, das ist falsch. Guck mal in der Apostelgeschichte, sind die auf eine Bibelschule gegangen? Nein. Kannten sie Jesus? Ja. Hatten sie viel Wissen? Ja. Aber es kam von der Gemeinschaft mit Jesus und nicht vom Studieren auf einer Bibelschule. Ich sag nicht, dass eine Bibelschule generell falsch ist, aber wenn du auf einer warst und du liest danach die Bibel, dann liest du sie mit der Brille von dieser Bibelschule. Also wenn ich eine Person treffe, die Theologie studiert hat, dann kann ich dir, ohne mit der Person zu reden, sagen, was sie dir sagen wird. Dazu muss ich nur wissen, wo sie studiert hat. Wenn sie in der evangelischen Kirche war, kann ich dir sagen, du glaubst das und das und das. Methodisten, du glaubst das und das. Baptisten, du glaubst das und das. Verstehst du? Es ist so, wenn du in einer bestimmten Gemeinde aufwächst, in einer bestimmten Sicht, dann übernimmst du eine bestimmte Sicht dieser Gemeinde. Es ist wie, wenn du alles durch eine bestimmte Brille liest. Alles, was wir sehen, sieht so aus. Und es sieht so aus, als wenn all das, was wir machen, die Wahrheit ist. Natürlich haben wir viele Gelehrte unter uns, aber wir vergessen dabei, dass alle Gelehrte haben, die die Bibel kennen. Und jeder denkt von sich, sie haben den richtigen Glauben, die richtige Wahrheit. Aber oft können wir nicht wirklich sehen, weil wir diese Brille aufhaben. Ich kenne zum Beispiel einen sehr intelligenten, jungen, evangelischen Pastor, der viel weiß, aber wenn es um die Taufe geht, dann ist er irgendwie blind. Wenn ich lese, was sie da schreiben, dann fasse ich mir an den Kopf. Wenn ich Lehrer an ihrer Schule wäre und ihnen Hausaufgaben zum Thema Taufe gäbe, würden sie die schlechtesten Noten bekommen. Warum? Weil ihre Theologie in puncto Taufe einfach nicht richtig ist. Bei anderen Taufen ist sie sicher nicht schlecht, aber beim Taufen nicht. Aber wegen ihrer Brille können sie das nicht sehen. Oder sie haben Angst, es zu sehen. Denn wenn sie die Brille abnehmen würden und sie ihre Absicht verändern würden, würden sie ihren Job, ihre Freunde, ihr Geld, würden sie vielleicht alles verlieren. Denn dann sind sie plötzlich nicht mehr in dieser Box oder Denomination. Und das ist das Problem, das uns oft hindert, die richtige Theologie zu bekommen und Gott kennenzulernen. Unsere Traditionen, unsere Boxen, unsere Kirchen. Wenn die Kisten nicht wirklich das Problem sehen. Wie oft siehst du einen Prediger, der die Bibel liest über die Taufe und dann plötzlich Baptist wird, oder einen Baptisten, der über den Heiligen Geist liest und plötzlich Pfingstler wird? Wie oft sehen wir das? Nicht. Meistens nicht. Meistens ist es so, du bleibst bei dem, wo du hineingeboren wurdest für den Rest deines Lebens. Sei es Pfingstler, sei es Baptist, Methodist. Und wenn du glaubst, dass du so glücklich bist, weil du ja genau in der richtigen Denomination aufgewachsen bist, die die einzige Wahrheit hat, dann liegst du wohl falsch. Ich glaube, wir müssen von allen etwas Wahrheit haben, bevor wir die ganze Wahrheit finden. Es geht also nicht nur um Theologie, sondern darum, die Brillen abzusetzen. Ich will nicht mit Leuten über Theologie diskutieren. Das habe ich auch schon gemacht, aber das ist Zeitverschwendung. Ich möchte Leute trainieren und Lehre vermitteln, damit die Leute ihre Brille absetzen können. Und sie sollen anfangen, selber die Bibel mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu lesen. Und wenn du das tust, dann siehst du plötzlich Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Jetzt weißt du auch, warum meine Homepage die letzte Reformation heißt. Ich habe es hier aufgeschrieben. Das katholische System muss fallen. Gott muss alles zusammenbringen, bevor Jesus wiederkommt. Die letzte Reformation. Das ist auch der Titel meines Buches, meiner Homepage und auch einiges der Lehre, die du hier hörst. Ich glaube, dass wir direkt vor der letzten Reformation stehen, denn Gott hat vor unseren Augen in den vielen letzten Jahren seine Gemeinde gebaut. Er will, dass wir unsere Brillen abnehmen, aus unseren Traditionen und falschen Fundamenten ausbrechen und zurück zu dem einfachen, aber kraftvollen Leben kommen, welches wir in der Apostelgeschichte lesen. So wie die Leute, die aus Holland kamen und die lernen wollten, wie man die Kranken heilt. Wir haben ihnen nicht viel Lehre gegeben. Wir haben einfach ein bisschen geredet, Kaffee getrunken, über verschiedene Dinge geredet. Und dann nahm ich sie mit auf die Straße, wie ich es auch mit vielen anderen Menschen gemacht habe. Und nach 20 Minuten beteten sie für Kranke und nach 40 Minuten waren die ersten geheilt. Ja, das braucht nicht viel Lehre. Nein, denn wenn wir einfach das Leben zeigen und die Leute trainieren, wie Jesus das gesagt hat, dann können wir so effektiv sein. Und das möchte ich mit euch in dieser Bibelschule machen. Und in den nächsten 20 Lektionen werde ich euch Schritt für Schritt zu der Apostelgeschichte mit zurücknehmen. Und ja, viele Leute, die fragen, hey, wie sollen wir dies machen, wie sollen wir das machen? Und ich sage, hey, entspannt euch. Eins nach dem anderen, das wirst du später noch sehen. Aber was ich jetzt möchte, was ihr als Hausaufgabe macht, bis zur nächsten Lektion. Nimm die Bibel, nimm die Apostelgeschichte und fang einfach an, das zu lesen. Fang an. Und wenn du es liest, dann sieh die Gemeinde da drin und sage zu dir selber, das ist das wahre Christentum. Das ist Christentum. Lies es und sage dir das immer wieder. Das ist das normale christliche Leben. Und dann vergiss mal, in welchen Umständen du bist. Vergiss, was du um dich herum siehst. Und denke nicht, dass das normal ist. Das Wort Gottes, die Apostelgeschichte, ist das normale christliche Leben. Also, lies es. Und wenn du mehr willst, kannst du mein Buch bestellen, The Last Reformation. Ich denke, dass das gut sein könnte, wenn du das liest. Das könnte ein großer Segen für dich sein. Und ansonsten freue ich mich, dich nächste Woche zu sehen. Dann werde ich ein bisschen mehr über die Priesterschaft sprechen, über das System und warum wir alle Priester sind und möchte dir helfen, eine Plattform in deinem Leben zu bauen, wo du wachsen kannst. Bei uns hier im Westen haben wir ein Christentum, bei dem sich alles um Wissen dreht. Einfach Kopfwissen. Aber es geht nicht nur um Kopfwissen. Aber es geht um Handeln. Das Wort hören und tun. Also wir brauchen nicht einfach mehr Theologie und mehr Wissen. Denn wenn du die Leute anguckst, die das gemacht haben, jahrelang studiert haben, desto weniger brauchbar sind sie oft für das Reich Gottes, wenn es darum geht, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Denn die Lehre, die Theologie, die kommt oft einfach anstelle von dem einfachen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Also die Leute aus Holland da, für die war das so eine Umgestaltung für sie, für ihr Leben. Ihr Leben ist total verändert und es hat 20 Minuten gedauert. Und ich habe ihnen gesagt, das ist so erstaunlich, aber auch so einfach. Es ist nichts Neues. Wir machen einfach das, was Jesus in Lukas 10, 9 sagt. Geht hinaus, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Aber irgendwie wird das Ganze oft so verkompliziert. Also, wir müssen einfach verstehen, dass Jesus Teil unseres täglichen Lebens sein will. Und darüber werde ich nächste Woche reden. Also, wir sehen uns nächste Woche.